Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörblicke mit Zeiss. Hier ist wieder Ihr Heinrich Raub und ich begrüße alle, die uns eingeschaltet haben. In Deutschland tragen mehr als 40 Millionen Menschen eine Brille. Entweder ständig oder gelegentlich, zum Beispiel fürs Lesen. Das sagen relativ aktuelle Zahlen von Statista. Und jeder Brillenträger, der eine Brille das erste Mal oder zum wiederholten Male bekommt, durchläuft beim Augenoptiker oder beim Augenarzt eine Brillenglasbestimmung, die sogenannte Refraktion. Das heißt, die meisten von Ihnen wissen also wahrscheinlich schon grob, was eine Refraktion ist. Und Sie fragen sich vielleicht, warum? Was kann an dem Thema so spannend sein? Dennoch haben wir uns entschieden, zu diesem Thema eine neue Podcast-Folge zu machen. Wenn wir unser Sehen verstehen wollen, dann müssen wir auch verstehen, warum wir Sehfehler haben, woher sie kommen, wie sie entstehen und wie sie überhaupt festgestellt werden können. Die Refraktion, wie wir sie heute kennen, gibt es, vielleicht muss ich sagen, erst seit 120 Jahren. Und in dieser Zeit hat sich natürlich eine ganze Menge weiterentwickelt, ja sogar revolutioniert. Neben mir begrüße ich heute Desiree Niendorf und Peter Henry Koch vom Unternehmensbereich Vision Care von Zeiss, die das Thema Refraktion wie ihre eigene Westentasche kennen. Hallo Desiree, hallo Peter, schön, dass ihr hier seid. Würdet ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo Heinrich, vielen Dank für die Einladung heute, dass wir bei dir sein dürfen. Mein Name ist Desiree Niendorf, ich bin Augenoptikerin, habe auch Augenoptik studiert und bin jetzt schon seit 8 Jahren bei Zeiss tätig, aktuell im Bereich Dispensing Tools and Instruments und kümmere mich dort um das ganze Thema objektive und subjektive Refraktion.
Okay, dann sage ich auch vielen Dank, Heinrich, und ich freue mich auch hier zu sein. Ich kann mich, was meinen beruflichen Werdegang angeht, Desiree anschließen. Auch ich bin Augenoptiker und habe studiert, bin allerdings schon etwas länger bei Zeiss, mittlerweile seit 25 Jahren und habe dort neben der Entwicklungsabteilung und vielen Vertriebsfunktionen einige Stellen gemacht. Allerdings immer Stellen, die sich direkt am Kunden, an unserem Augenoptiker orientieren und dementsprechend auch immer Praxisbezug haben. Und deswegen freue ich mich, auch hier so ein ganz klein bisschen von meiner Erfahrung preisgeben zu dürfen.
Prima, ja, schön. Dann legen wir mal los. Desiree, was fasziniert dich dann an der Brillenglasbestimmung, der Refraktion? Kann man überhaupt davon sprechen, dass einen sowas fesselt?
Ja, Heinrich, in der Tat kann man davon sprechen, weil schon als ich meine Ausbildung angefangen habe, hat mich das Thema Refraktion wirklich interessiert. Ich finde es einfach spannend zu sehen, wie man durch relativ einfache Fragen bei der Refraktion und Vorschalten von Messgläsern dem Kunden zu besserem Sehen verhelfen kann. Ne? Besonders schön ist dann immer, wenn der Kunde sagt, Mensch, jetzt kann ich die nächste Zeile auch noch lesen, jetzt ist mein Sehen aber viel besser. Das ist einfach schön und doch auch irgendwo faszinierend.
Peter, was genau ist oder was meint Refraktion?
Ja, man kann jetzt erstmal das Lexikon bemühen. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschlagen oder man könnte auch ins Konversationslexikon gucken. Dann bedeutet eigentlich das Wort Refraktion ist eine Zusammenstellung aus zwei Wortteilen. Re kommt von zurück und frangere bedeutet brechen, also im Prinzip zurückbrechen. Das heißt jetzt im übertragenen Sinne, man misst, wie wird das Licht im Auge gebrochen und was muss ich letztlich tun, damit das Auge vernünftig sehen kann? In der Praxis jetzt bedeutet das, wir müssen ein Brillenglas finden, was für die jeweilige Sehaufgabe nachher die richtige Abbildung auf dem Auge erzeugt. Also quasi, dass das Licht für dieses Auge und für diese Sehfunktion genau so gebrochen wird, wie es gebrochen werden muss. Das ist jetzt sehr theoretisch gesprochen. Mhm. Praktisch bedeutet es, ich muss einfach für jede Situation die richtige Glasstärke haben.
Okay. Ich habe ja schon gesagt, so die Refraktion geht so rund 120 Jahre zurück. Wie sah das denn zur damaligen Zeit aus? Oder so wie heute? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, Heinrich, ich gehe vielleicht doch nochmal auf die 700 Jahre zurück, seitdem wir überhaupt von Sehhilfen reden und kann vielleicht dort vielleicht besser den Bogen spannen. Ganz früher hat man festgestellt, dass man an einem gewissen Alter nicht mehr lesen konnte. Natürlich nicht alle Menschen, weil es konnten zur damaligen Zeit sowieso nicht so viele Menschen lesen, aber die, die aufs Lesen angewiesen waren, haben festgestellt, dass ihnen dort etwas fehlt. und man hat nach Möglichkeiten gesucht, dann doch noch lesen zu können. Und dort gab es dann zum Beispiel diese ersten Lesesteine. Man hat also festgestellt, wenn man so eine Art Sammellinse hat, dass man damit dann plötzlich in der Nähe doch noch was erkennen konnte. Und das war quasi so der erste Anfang von Brillen, so der erste Meilenstein. Wirklich von Refraktion, also von gezielter Untersuchung und gezieltem Feststellen, welche Brillenglasstärke man braucht, kann man tatsächlich erst seit 120 Jahren reden, weil man dann erst die Möglichkeit hatte, Brillengläser gezielt herzustellen. Früher war das so ein bisschen Try and Error. Man hat irgendwas geschliffen und hat geguckt, was kommt denn dabei raus. Vor 120 Jahren fing es an, dass man tatsächlich auch Brillengläser messen konnte und natürlich dann auch Prüfgläser herstellen konnte, mit denen man messen konnte. Allerdings fing es auch damals erst an mit sogenannten Sammellinsen. Man konnte die Sammellinsen genau prüfen. Und erst später kamen dann auch sogenannte torische Linsen hinzu. Aber da kommen wir vielleicht gleich später nochmal drauf.
Ja, okay. Also ich kann dir nur sagen, dass das mit dem Alter, dass man feststellt, dass man dann irgendwann nicht mehr lesen kann, die Erfahrung habe ich auch schon hinter mir. Es war also nicht nur früher, sondern ist heute noch ganz genauso. Desiree, Frage an dich, was wird eigentlich gemessen? Beziehungsweise was kann man eigentlich genau messen?
Also ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, dass im Fall einer Fehlsichtigkeit ist ja das Auge entweder zu kurz oder zu lang oder aber der Brechwert von der Augenlinse ist zu stark oder zu schwach. Ja? Das wird dann normalerweise als Kurz- oder Weitsichtigkeit bezeichnet. Ein oft auch genannter Begriff, den sicherlich viele kennen, ist die Hornhautverkrümmung, auch bekannt als Astigmatismus. Das heißt einfach nur, das Auge ist keine Kugel, sondern hat verschiedene Radien, die eben auch korrigiert werden können. Beides prüfen wir in der Refraktion, gleichen wir durch verschiedene Messgläser dann aus und ablaufen tut das eben so, dass man dem verschiedene Gläser zeigt, den Kunden jeweils nach dem Seheindruck befragt und sich dann entscheidet, welches das passende Glas ist.
Peter, du hast ja schon erwähnt, gerade mit den zylindrischen Linsen und so weiter oder torischen Linsen, wo wir gerade drüber gesprochen hatten. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist so ein Astigmatismus oder wie sieht jemand so, der jetzt eine zylindrische Linse braucht?
Ja, wie gesagt, früher hat man nur sogenannte sphärische Linsen gehabt. Auch dort, Sphäre kommt von Kugel, also kugelförmige Linsen, also Linsen, die das Licht sammeln. Man könnte das auch als Brennglas bezeichnen, das kennt vielleicht jeder, wie das funktioniert. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Abbildung und die kann man sich so vorstellen, dass man durch eine Milchflasche guckt. Aber bitte nicht mit Milch, sondern mit Wasser drin. Und dann wird man sehen, dass das Bild in der Höhe gleich bleibt, aber auf der Horizontale wird es zusammengestaucht. Das heißt, die Abbildung ist nicht mehr in allen Richtungen einheitlich, sondern in Richtungen unterschiedlich. Und diesen Abbildungsfehler, wenn man das so bezeichnet, kann ein Auge auch haben. Und dementsprechend kommt also zu der reinen sphärischen Korrektur, das heißt also der kugelförmigen Korrektur, auch noch die sogenannte zylindrische Korrektur dazu, die eben auch eine etwas in unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Abbildung auch ausgleichen kann.
Und wie verhält sich das mit diesen Lesebrillen? Also wir haben ja einmal, jetzt reden wir ja in der Rede von der Fernkorrektion. Und wie sieht das mit dem Lesen aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Mit dem Lesen sieht es letztlich so aus, das gibt es das berühmte Symptom, dass die Arme zu kurz werden.
Kenne ich.
Ja, das heißt, man hat immer gut lesen können und irgendwann stellt man fest, oh, ich kann nicht mehr so gut lesen und man nimmt das Lesegut weiter weg und plötzlich funktioniert es noch. Das ist die Folge des Alterungsprozesses der Augenlinse. Irgendwann lässt die Augenlinse nach mit der Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen. Irgendwann kann die Augenlinse, bildlich gesprochen, nur noch in die Ferne gucken. Und dementsprechend muss ich das, was normalerweise die Augenlinse macht, mit einem Brillenglas nachempfinden und quasi das durch eine Sammellinse das ausgleichen, was die Augenlinse von sich aus selber nicht mehr bringt. Wenn man mal so ein augenärztliches Rezept in der Hand steht da oft Add drauf, ADD. Mhm. Und das bedeutet so viel wie Addition. Das heißt, für die Fernwirkung, was muss ich zur Fernwirkung noch dazu zählen, damit ich die Wirkung für die Nähe erreiche?
Das ist vielleicht ein kleiner Tipp für unsere Zuhörer. Wenn Sie jemanden sehen, der eine Lesebrille rauskramt, wissen Sie, derjenige oder diejenige ist mindestens 43 bis 45 Jahre alt. Vielleicht kann das mal ganz hilfreich sein. Peter, noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja bei der Refraktion einmal so die sogenannte objektive Refraktion und die subjektive Refraktion. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, objektive Refraktion bedeutet, dass man einem Gerät die Aufgabe überträgt, zu messen, welche Sehstärke derjenige braucht. Das heißt, derjenige schaut in ein Gerät. Dieses Gerät schickt quasi einen Strahl in das Auge hinein. Das wird an der Netzhaut reflektiert und kommt zurück. Und an Art der Ablenkung, die dieser Lichtstrahl erfährt, kann man bestimmen, welche Sehstärke derjenige braucht. Das ist soweit eine tolle Sache und man kommt schon relativ nah mit solchen Instrumenten an das ran, was derjenige, der eine Brille braucht, an Stärke benötigt. Problematisch wird es, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit des menschlichen Auges, wenn man räumlich sehen möchte. Wenn man räumlich sehen möchte, und wir können alle räumlich sehen, dann müssen beide Augen zusammenspielen. Dann nützt es nichts, dass ich für ein Auge die richtige Sehstärke bestimme und dann fürs andere Auge die richtige Sehstärke bestimme. Nein, ich muss auch sehen, dass das im Zusammenspiel funktioniert. Und dann muss ich immer noch den Menschen befragen. Ich muss ihn befragen, ob das, was er sieht, für ihn auch angenehm ist und ob er damit auch gut sehen kann. Und dieses den Menschen befragen und den Menschen mitentscheiden lassen, welche Sehstärke er braucht, das bezeichnet man dann als subjektive Refraktion.
Genau, Peter. Und hier kommt nämlich diese subjektive Wahrnehmung des Menschen mit ins Spiel, das Zusammenspiel beider Augen und wie empfinde ich diesen Seheindruck. Und bei der objektiven Refraktion habe ich eben letztendlich erstmal die Vermessung des optischen Systems Auge und noch nicht den ganzen physiologischen Vorgang des Sehens mit betrachtet.
Also sprich, mit beiden Messungen zusammen kriegt er den besten Komfort, den er beim Sehen haben kann.
Genau.
Ja, und ich glaube, eins ist auch wichtig in dem Zusammenhang, das wird immer gerne vergessen. Wir haben immer jetzt von dem Blick in die Ferne gesprochen und wir haben auch von dem Blick in die Nähe gesprochen beim Lesen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Zwischenentfernungen. Ich mache zum Beispiel Musik. Und wenn ich Musik mache, muss ich auf einer Zwischenentfernung gut sehen können. Das heißt, ich muss zum Beispiel mein Notenpult auf 80 Zentimeter sehen können. Das kann ich aber nicht ausrechnen, sondern das muss ich auch wirklich ausprobieren. Ich muss wirklich sehen, passt genau diese Entfernung für mich.
Ganz andere Frage, warum sollte denn eigentlich ein Fachmann, also ein Augenoptiker, eine Refraktion durchführen?
Ich habe es eben vielleicht schon ein Stück weit vor der Frage schon beantwortet, weil es ist nicht ganz so einfach. Der Teufel liegt so ein ganz klein bisschen im Detail. Desiree und ich haben ja beide eine Ausbildung zum Meister oder zum Diplom-Ingenieur durchlaufen und wir haben uns mit dem Thema Brillenglasbestimmung beim Menschen über 2 Jahre beschäftigt. Das heißt, wir haben einerseits theoretische Vorlesungen gehört, aber wir haben es natürlich auch praktisch geübt, weil es ist wichtig, Menschen reagieren nicht immer gleich. Es gibt keinen ganz einfachen standardisierten Ablauf, wie man das machen kann, sondern ich muss in der Lage sein, je nachdem, wie der Mensch reagiert und teilweise auch wie der Mensch sieht, individuell auf den Menschen einzugehen und muss dann in meinen Werkzeugkasten des Gelerntes immer zurückgreifen können und plötzlich was ganz anderes machen. Und die Sehanforderungen des Menschen sind auch immer ganz unterschiedlich. Und ich muss darauf reagieren können. Wenn er plötzlich andere Sehanforderungen hat, muss ich auch für ihn eine Lösung parat haben. Und die gibt's nicht von der Stange.
Ja, und bei der Refraktion kommt natürlich auch noch dazu, dass abhängig von dem jeweiligen Sehproblem, das für den Menschen auch gar nicht so einfach ist zu beurteilen, welches Bild, welches Seherlebnis ist denn jetzt das Bessere. Und daher fordert es einfach viel Einfühlungsvermögen, um dann da auch die richtige Wahl für den Kunden individuell zu treffen.
Es ist ja so, dass bei unsere Sinneswahrnehmung so geartet sind, dass über 80% der Sinneswahrnehmung über die Augen kommt. Wenn wir Auto fahren, sind es ja sogar über 90%. Was kann denn bei so einer Refraktion alles auftreten? Was kann denn da alles so, was kann man dann erleben, um so zu fragen?
Das ist was Unterschiedliches. Der Kunde kann natürlich was erleben, wenn er refraktioniert wird. Das heißt, ich kann ihm bestimmte Sehzeichen oder bestimmte Tafeln zeigen. Aber ich als Augenoptiker kann natürlich auch etwas erleben. Denn immer dann, wenn mir mein Kunde oder derjenige, der eine Brille braucht, nicht die Antworten gibt, die ich eigentlich von ihm erwarte, muss ich nachforschen, warum gibt er mir die Antworten nicht. Und plötzlich wird aus einer reinen Stärkenmessung des Auges auch so ein bisschen eine Untersuchung des Auges, ob das Auge eventuell auch krankhaft ist. Wir stellen zwar keine Diagnosen und machen keine Therapie, aber wir stellen relativ schnell fest, ob das Auge gesund ist oder ob ich jemanden auch zum Augenarzt schicken muss.
Hm. Es gibt ja, so habe ich es mal gehört, relativ häufig Menschen, die Probleme haben, Kopfschmerzen, Anstrengung, Nackenschmerzen, Spannungsgefühle, wo ich gelesen habe, dass die auch recht häufig auf die Sehleistung oder auf die Augen zurückzuführen sind. Wie verhält sich das damit?
Auch das ist etwas, bei dem man mit Brillengläsern manchmal etwas tun kann. Weil die Augen sind normalerweise so gebaut, dass sie wunderschön gerade ausgucken können. Und das ist bei 80-90% der Menschen auch der Fall. Es gibt aber Menschen, bei denen haben die Augen nicht eine Ruhestellung, dass sie wunderbar gerade ausgucken können, sondern denen bereitet das Gucken in die Ferne schon Anstrengungen, weil sie nämlich eine Augenbewegung durchführen müssen, um überhaupt in die Ferne gucken zu können.
Du meinst jetzt aber nicht schielen?
Nein, schielen nicht. Schielen ist ja halt klar, das kennt man. Wenn jemand einen Silberblick hat, der guckt mich an und man denkt, der guckt mir mit einem Auge in die Westentasche. Mhm. Das meine ich nicht. Der guckt mich an und der guckt mich mit beiden Augen richtig an, aber ihm bereitet es eine übermäßige Anstrengung, mich anzusehen. Solche Menschen kommen auch zu uns und beklagen sich, dass sie nicht lange lesen können. Sie sagen, na, wenn ich eine Viertelstunde eine Zeitung lese oder ein Buch lese, dann wird mir schwindelig oder dann kriege ich Kopfschmerzen, dann lasse ich das sein. Und mit solchen Menschen kann man auch mit Brillengläsern helfen, indem man sogenannte prismatische Brillengläser nimmt. Das heißt, Brillengläser, die ein Stück weit diese latente Fehlstellung des Auges ausgleichen können.
Das ist ja sehr spannend. Desiree, was ist denn der Unterschied zwischen einer Refraktion beim Augenoptiker und einer Augenuntersuchung, die ein Augenarzt durchführt?
Mhm. Gut, der Augenarzt, der kümmert sich natürlich in erster Linie um die Gesundheit des Auges. Ja. Dabei untersucht er, diagnostiziert und therapiert auch. Der Augenoptiker dagegen, der konzentriert sich wirklich auf die Bestimmung der Brillenglaswerte. Jetzt heißt ja die Tatsache, dass man eine Brille braucht, nicht, dass das Auge irgendwie krank ist. Ne? Eine Brille ist einfach, da ist die Brechkraft des Auges nicht die, wie sie sein sollte. Natürlich macht es trotzdem immer Sinn, in regelmäßigen Abständen auch die Augengesundheit beim Augenarzt kontrollieren zu lassen.
Mhm. Und wie sieht das in der Zukunft aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird es diese klassische Refraktion so immer noch in Zukunft geben?
Gute Frage. Kann ich jetzt vielleicht auch nicht so 100% zu beantworten. Also ich sag mal, in nächster Zukunft wird das sicherlich so sein. Das Thema Digitalisierung spielt da natürlich eine Rolle, denn vieles lässt sich heute über einen Computer steuern, lässt sich dadurch vereinfachen, lässt sich dadurch verschlanken. Aber trotzdem haben wir es ja immer noch mit Menschen und mit dem menschlichen Sehen zu tun. Und so wie ich es eben auch bei der subjektiven Refraktion, also bei der subjektiven Brillenglasbestimmung beschrieben habe, spielt der Mensch und das menschliche Empfinden immer noch eine große Rolle. Und es ist bis heute auch noch nichts erfunden worden, was dieses menschliche Empfinden oder die menschliche Aussage, ja, jetzt ist das klasse, was ich sehe, ersetzt. Mhm. Was in Zukunft passiert, weiß ich nicht, aber zum heutigen Standpunkt, wie gesagt, die Hilfsmittel werden digitaler werden, aber ich glaube noch nicht, dass also das subjektive Befragen des Menschen und die Entscheidung, genau das möchte ich haben, ersetzt wird.
Desiree, Frage, macht der Augenarzt eigentlich bei einer Refraktion oder für die Anpassung von Kontaktlinsen die gleiche Untersuchung oder gibt es da Unterschiede?
Grundsätzlich ja, also auch für die Bestimmung von der Kontaktlinse brauche ich natürlich erstmal einen Ausgangswert. Ich kann da natürlich auch Brillenglaswerte nehmen, wenn jetzt da die letzte Refraktion noch nicht so weit zurückliegt. Bei der Unterschied zur Kontaktlinsenbestimmung ist natürlich, dass man sich noch etwas mehr die Augengesundheit anguckt. Also ist das Auge geeignet, um da eine Kontaktlinse aufzubringen. Aber rein von der Refraktion für die Brillenglaswerte ist das ein sehr ähnlicher Vorgang.
Und by the way, Kontaktlinsen werden ja nicht nur von Augenärzten angepasst, sondern Augenoptiker passen auch sehr virtuos Kontaktlinsen an. Es gibt sogenannte Kontaktlinsenstudios sogar. Das sind also Augenoptiker, die sich ausschließlich auf die Anpassung von Kontaktlinsen spezialisiert haben und die natürlich dementsprechend auch sehr fit sind, die Augengesundheit zu beurteilen. Denn ich darf nur auf ein gesundes Auge eine Kontaktlinse aufsetzen und muss dementsprechend das Auge vorher mir intensiv ansehen. Und die können das.
Muss ich denn beim Augenoptiker für so eine Refraktion bezahlen? Oder beziehungsweise was kostet so eine Refraktion?
Was kostet so eine Refraktion? Eine Refraktion kostet natürlich, weil dort ist jemand, der arbeitet. Und der arbeitet in dem Fall mit demjenigen, der eine Brille braucht, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, vielleicht 10 Minuten, das kommt darauf an, wie intensiv diese Brillenglasbestimmung gemacht wird. Das heißt, Geld kostet es. Bei der Augenoptik ist es so, dass es oft als Mischkalkulation gesehen wird, dass quasi in dem Preis der Brille diese Untersuchung oder die Augenglasbestimmung inkludiert ist. Aber Geld kosten tut es auf jeden Fall. Es wird bloß, wie gesagt, wenn ich anschließend auch etwas kaufe, wird es teilweise nicht berechnet.
Desiree, ich habe noch eine letzte, für mich sehr spannende Frage. Und zwar, wenn ich auf unsere Internetseite www.zeiss.de/vision, wenn ich die mir anschaue, und dann sehe ich, dass der häufigste Grund für den Besuch dieser Internetseite die Suche nach dem Begriff Online-Sehtest ist. Mhm. Das heißt also, das ist so ein Test, da wird online gecheckt, wie ist meine Sehstärke, wie ist mein Farbsehen, wie ist mein Kontrastsehen. Das heißt für mich, die Menschen haben ein starkes Interesse an ihrer Sehleistung. Wie gut ist die? Sie könnten aber auch zum Augenoptiker gehen und bei dem Sie so eine Bestimmung der Sehstärke bekommen würden, aber das passiert halt relativ selten. Warum das so ist, darüber können wir sicherlich nochmal an einer anderen Stelle spekulieren. Meine Frage ist, gibt es denn tatsächlich schon irgendwas, eine Art App, irgendeine Art Tablet oder sowas, wo ich so einen Test selber durchführen kann?
Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich ist heute in der digitalisierten Welt das ein großes Interesse von vielen, sowas schnell über Smartphone, über den PC durchzuführen. Wir sind da auch sehr gespannt und beobachten da die Entwicklung. Bei diesen Tests geht es den Menschen ja darum, einfach mal festzustellen, könnte ich vielleicht besser sehen? Also sehe ich ausreichend gut oder könnte man das vielleicht verbessern? Und wir sind gespannt, wo da die Entwicklung hingeht. Der Peter hat es gerade schon gesagt, da wird sich in der Zukunft sicherlich einiges verändern. Und auch was das Thema Digitalisierung angeht, also da sind wir mal gespannt, wie das, was da alles mal möglich sein wird.
Also mir geht's genauso. Ich bin auch sehr gespannt, was es da vielleicht eines Tages an technischen Möglichkeiten geben wird, sich selber zu refraktionieren oder selber am Auge rumzulaborieren. Ich danke euch beiden ganz recht herzlich für eure Beiträge. Und gibt's von eurer Seite noch was ihr ergänzen möchtet?
Du hast es eigentlich gesagt. Es bleibt spannend. Und ob wir in 100 Jahren noch eine Brille haben werden, das weiß ich nicht. Da gibt's auch Operationstechniken und so weiter. Aber ich glaube schon, dass wir in 100 Jahren immer noch vor der Herausforderung stehen, wie kriegen wir die besten Werte zusammen.
Wir haben ja in dieser Folge schon so ein bisschen noch gehört über die Entstehung von Brillenglas und von euch beiden ja auch gehört, dass die heutigen technischen Möglichkeiten der Refraktion eben auch einhergehen mit der technischen Weiterentwicklung von immer präziseren Brillengläsern. An dieser Stelle auch wieder vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Wir sind jetzt schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt und ich sage tschüss, bis bald zur nächsten Folge.
Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de/hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.